Die Gemeinde, wir schlagen unsere Bibel auf, die wir mitgebracht haben im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 1. Jesus hat, nachdem er die Gemeinde erlöst hat, nachdem er Mensch geworden ist, das ist ja das, was wir in diesen Tagen bedenken, was wir in diesen Tagen feiern und was wir in diesen Tagen uns erinnern. Er wurde Mensch, Gott mit uns, hat die Gemeinde erlöst. Nachdem er diese Grundlage der Erlösung der Gemeinde geschaffen hat, hat er Apostel berufen, dass die diese Grundlage legen. Sie sollen hinausgehen in diese Welt und diese Grundlage legen, auf der dann die Gemeinde aufgebaut und ausgerichtet werden soll. Und das ist fundamental, das ist grundlegend wichtig. Paulus spricht darüber im Epheserbrief, dass Jesus Christus selbst dieser Eckstein, dieser Grundstein ist und dass die Gemeinde darauf aufgebaut werden soll und dass er diese Aufgabe zusammen eben mit den anderen Aposteln hatte. Und er spricht darüber ebenfalls dann im Korintherbrief und sagt, achtet darauf und seid vorsichtig und darauf bedacht, auf diesem einen Grund zu bauen und auf keinem anderen. Es gibt keinen anderen Grund, der gelegt ist, also eben nur dieser eine. Und das ist Jesus Christus. Warum ist das so wichtig? Denn das Überwinden der Gemeinde dieser Welt und der Konflikte und der Versuchungen und der Kämpfe in dieser Welt hängt davon ab, ob wir auf diesem Grund gebaut sind oder nicht. Ob wir auf diesem Grund stehen oder nicht. Und die Art der Überwindung ist immer und immer wieder, so wie Christus uns vor Augen gemalt worden ist, an diesem Christus festzuhalten. Am letzten Wochenende haben wir in diesen Bibeltagen aus dem Hebräerbrief uns das eben angeschaut, dass der Aufruf zur Überwindung heißt, dass haltet fest an Christus, haltet fest an dem Bekenntnis und betrachtet den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist, wir sollen überwinden diese Welt, tun wir in dem Betrachten, indem wir den anschauen, der für uns den Glauben geschenkt hat und der auch als einziger vermag, diesen Glauben zu vollenden in uns. So, das ist die Aufgabe, damit dieses Betrachten stattfinden kann, damit wir ihn und seine Herrlichkeit sehen, hat der Herr uns 4 Evangelien geschenkt. 4 Evangelien, es ist nicht wenig, 4 Evangelien, die uns diese Herrlichkeit Gottes, seine Herrschaft, seine Macht, seine Gewalt, die uns eben ihn vor Augen malt, so deutlich gibt. Also wir haben 4 Evangelien und 4 verschiedene Perspektiven, um diese Herrlichkeit zu sehen, um ihn zu betrachten. Und das reicht. Das reicht eigentlich für ein ganzes Leben, diese 4 Evangelien zu betrachten. Ein Prediger, den ich sehr schätze, der ist Hirte und Pastor in einer Gemeinde, schon über 40 Jahre. Tut er diesen Dienst in einer Gemeinde, das ist Standhaftigkeit, 40 Jahre und 40 Jahre predigt er in den Evangelien. Also 2 Gottesdienste vormittags, sonntags und 1 Abendgottesdienst und in Vormittaggottesdiensten predigt er die Evangelien seit 40 Jahren. Ich glaube 15 Jahre Matthäus-Evangelium, danach kam Lukas, ich weiß nicht, 10 Jahre und dann hat er noch Johannes dran gehängt und jetzt ist er mit dem Markus-Evangelium. So vor einigen Jahren, als er angefangen hat, das Markus-Evangelium zu predigen und vor die Gemeinde trat und sagt, so liebe Geschwister, ab heute beschäftigen wir uns mit dem Markus-Evangelium, dann sagt er, mögen einige denken, wir haben doch jetzt schon 40 Jahre die Evangelien betrachtet. So, was gibt es Neues? Und er ist von felsenfesten überzeugt, dass er sich gefreut über diesen Dienst. Und er sagt, die Herrlichkeit Jesu ist so groß, so tief, so breit, so weit, dass, wenn es noch ein Evangelium geben würde, er die nächsten Jahre seines Lebens dafür verwenden würde, das nächste Evangelium zu predigen. So, es ist unerschöpflich. Und jedes Evangelium gibt uns einen Aspekt, gibt uns etwas von dieser Herrlichkeit wieder. Und so hoffe ich, dass auch die letzten 13 Verse, die wir miteinander betrachtet haben, in den letzten Predigten im Markus-Evangelium, euch etwas von dieser Herrlichkeit, das von Christus uns vor Augen gemalt hat. Etwas von einem Aspekt dieser Herrlichkeit vor Augen gemalt hat. Heute wollen wir weitergehen. Heute wollen wir den nächsten Abschnitt uns anschauen und da mit dem uns beschäftigen, der uns ebenfalls diese Herrlichkeit Jesu, seine Größe und seine Macht und sein Sieg uns vor Augen malen sollte. Die Verse 14 bis 20 ist der nächste Abschnitt. Ich möchte uns gerne vorlesen. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen. Denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und gingen weg ihm nach. Das ist der nächste Abschnitt, die Verse 14 bis 20. Bevor wir sie betrachten, darf ich mit meinem Herrn sprechen, ihm um Hilfe bitten. Wir bleiben dazu sitzen. Wir bekennen, ich bekenne, es ist tief und die Worte sind Geist und die sind Leben und somit müssen sie durch deinen Geist zu uns zum Leben werden, lebendig werden. So bitte ich dich um dieses Wunder auch heute. In aller Schwachheit gebrauche es, dass du verherrlicht wirst, dass du groß gemacht wirst. Gib Freimütigkeit, gib Klarheit in der Rede, sodass wirklich das Wort verstanden wird und angenommen werden kann, Herr, dass du dich dazu stellen kannst durch deinen Geist und bestätigen kannst in den Herzen deiner Kinder. Ich bitte dich darum, öffne uns die Augen. Wir beten, dass wir immer wieder aufs Neue, weil wir das glauben und weil wir wissen, dass wir auf dich angewiesen sind, Herr. Segne uns. Segne die Geschwister und hilf uns. Amen. Dieser Abschnitt, die Verse 14 bis 20, malen uns ebenfalls die Herrlichkeit Jesu vor Augen und bestätigen uns ebenfalls, wer er eigentlich ist. Es geht immer noch um ihn, es geht immer noch um Jesus und dass er nämlich der Sohn Gottes ist. Man kann diesen Abschnitt in zwei Teile teilen oder in zwei Einheiten betrachten. Ich möchte zuerst einmal ganz grob einen Überblick geben, wie das aufgebaut ist, dann ganz kurz ihn einbetten in diesen Zusammenhang mit den Versen vorher und nachher und dann den einzelnen Versen mich zuwenden. So, zwei Teile bilden diesen Abschnitt. Die Verse 14 bis 15 beschreiben die Botschaft des Reiches des Sohnes Gottes. Das sind die Verse 14 bis 15. Und nachdem Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist nahe und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Diese beiden Verse beschreiben uns die Botschaft des Reiches, des Reiches Gottes, die Botschaft des Reiches des Sohnes, wird uns vorgestellt. In diesen knappen zwei Versen wird uns sowohl das Evangelium vorgestellt, also die Botschaft selbst, das Evangelium vorgestellt. Uns wird das gesagt, wessen Evangelium das ist. Uns wird der Inhalt des Evangeliums vorgestellt, nämlich das Reich Gottes. Also es ist nicht nur das Evangelium Gottes, es ist auch das Reich Gottes. Und uns wird auch der Weg geweist und gezeigt, die Art und Weise, wie dieses Reich aufgerichtet wird. Durch die Predigt, durch Buße und Glauben. So in kurzer Zusammenfassung zwei Verse. Und die sind in sich sehr intensiv. So allein diese Tatsache, was bedeutet, dass es das Evangelium Gottes ist? Was bedeutet, dass das Evangelium zugleich auch das Evangelium vom Reich Gottes ist? Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken und diesen Schwerpunkt darauf legen. Evangelium ist das Reich und das Reich ist das Evangelium. Man kann nicht das Evangelium vom Reich trennen und man kann nicht das Reich vom Evangelium trennen. Beides gehören dazu. Und ich will es so zuspitzen. Ich sage, wenn man das Evangelium nicht versteht, versteht man das Reich nicht. Versteht man das Reich nicht, versteht man das Evangelium nicht. Denn das gehört zusammen. Das Evangelium Gottes ist das Reich Gottes. Was das bedeutet, darüber möchte ich mit euch heute etwas nachdenken. Und das hat auch etwas mit Advents und mit der Erwartungshaltung zu tun. So, der zweite Teil, also nachdem der erste Teil also die Botschaft des Reiches vorstellt, so stellt uns der zweite vor, die Jünger des Reiches Gottes. Und in einer herrlichen Art und Weise diese besondere Art der Berufung wird uns gezeigt in dieser Nachfolge und wird gezeigt die Reaktion, eine interessante Reaktion, die wir da stattfinden. Die stehen auf und gehen sofort, ohne etwas, lassen den Vater da sitzen, das ist ja auch... Hat auch was für sich. Und das Ziel der Berufung, das Ziel Also wir sehen in dem ersten Teil die Botschaft des Reiches, in dem zweiten Teil die Jünger des Reiches. Das alles ist nicht losgelöst von dem, was wir bis jetzt betrachtet haben über das Markus-Evangelium. Das alles ist nicht losgelöst von der Botschaft des Evangeliums. Markus beginnt ja sein Evangelium in Kapitel 1, Vers 1 und sagt, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Darum geht es. Und jetzt ist die Botschaft von diesem Sohn Gottes. Jetzt geht es um dieses Evangelium. Und wir haben gesehen, dass Markus damit beginnt, dass er diesen Sohn Gottes bestätigt. Und zwar zuerst durch Johannes den Täufer. Das heißt, nichts anderes als durch das Alte Testament. Der letzte Prophet des Alten Testaments bestätigt, Jesus ist der Sohn Gottes. Die ersten Verse nimmt er sich dafür Zeit. Dann kommt die weitere Bestätigung, dass Jesus wirklich derjenige ist, der der Sohn Gottes ist. Und zwar durch den Vater selbst. In der Taufe und durch die Taufe salbt Gott Jesus, bestätigt er, indem er seinen Geist auf ihn kommen lässt, ihn zu diesem Dienst befähigt und mit einer hörbaren Stimme sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So bestätigt der Vater selbst, nicht nur der Prophet, sondern auch der Vater selbst bestätigt, Jesus ist der Sohn Gottes. Worin liegt seine Aufgabe? Worin liegt die Salbung? Wozu hat er ihn gesalbt? Zu einem Dienst. Zu einem Dienst der Befreiung der Menschheit von dem Satan, von dem Teufel, von der Sünde und von dem Tod. Das ist die Botschaft. Dazu hat er ihn gesalbt, die gute Nachricht zu verkündigen. Hier erfüllt sich Jesaja 42, hier erfüllt sich Jesaja 60. Er ist gekommen, er wurde gesalbt, um uns eine gute Nachricht zu bringen. Und was ist die gute Nachricht? Den Gefangenen Freiheit auszurufen, die Gefängnisse zu öffnen und diese Gefangenen aus den Gefängnissen herauszuführen, den Blinden Licht zu geben und den Lahmen Kraft zu geben. So, er spricht aber nicht von buchstäblichen Gefängnissen, er spricht nicht nur von buchstäblichen Blindheit, sondern hier geht es von der Gefangenschaft und von der Finsternis des Teufels. Er ist gekommen und wurde gesalbt, um Menschen aus der Herrschaft der Finsternis, aus der Herrschaft des Teufels zu befreien, zu erkaufen, zu erlösen, aus diesem Gefängnis sie rauszurufen, ihnen Licht zu geben, dass sie mit den geistlichen Augen sehen und ihnen Kraft zu geben, dass sie mit den geistlichen Beinen gehen. Das heißt, dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen und dass sie befähigt sind, auch für ihn zu leben. Dazu hat er ihn gesalbt. Und um das zu bestätigen, dass Jesus wirklich derjenige ist, der die Macht über die Sünde, Tod und Teufel hat, wird uns gezeigt in Verse 12 bis 13 in der Versuchungsgeschichte Jesu. Das war unsere letzte Predigt, über die wir Nacht gedacht haben, über diese Stelle. Das heißt, hier wird er bestätigt als derjenige, der wirklich die Macht über Sünde, Tod und Teufel hat. In der Versuchung, in der Wüste erweist er sich wirklich als der Sohn Gottes. Er widersteht dem Teufel. Und es gibt keinen Menschen, der dem Teufel widerstehen kann. Er widersteht dem Teufel, dadurch wird er bestätigt als der Sohn Gottes und die Engel dienen ihm. Und kein Geschöpf darf angebetet werden, kein Geschöpf darf so gedient werden, wenn er nicht Gott ist. So bestätigt auch so wiederum der Text die Sohnschaft Gottes. Und das, was jetzt kommt, ist nicht losgelöst. Das ist jetzt kein neuer Gedankengang oder kein einfach nur eine neue Geschichte, sondern interessanterweise, Markus lässt viele Dinge aus. Nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern um einen bestimmten Fokus zu legen. Und er steigt sofort ein da, wo Johannes gefangen gesetzt wird. Er steigt ein in dem Dienst Galiläa. Wir erfahren nichts von dem, was in der Zwischenzeit geschah. In der Zwischenzeit war er in Jerusalem. In der Zwischenzeit hat er den Tempel gereinigt. In der Zwischenzeit hat er die ersten Jünger kennengelernt des Johannes. Die sind ihm nachgelaufen, haben gefragt, Jesus, wo gehst du hin? Wo bist du? Nachdem Johannes gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Sie waren neugierig und sind hin und haben gesagt, wo wohnst du? Und haben einen ganzen Tag mit ihm verbracht. All diese Dinge tauchen hier nicht auf. Die überspringt Markus, weil er einen ganz bestimmten Fokus legen will. Nachdem er uns in den Versen 12 bis 13, nachdem das Evangelium uns gezeigt hat, Jesus Christus hat die Vollmacht und die Kraft und die Herrschaft über den Teufel, über den Satan, zeigen uns die nächsten zwei Abschnitte, Verse 14 bis 15 und 16 bis 20, seine Herrschaft über die Sünde und seine Herrschaft über den Sünder. In einer herrlichen Art und Weise. Er hat die Macht und die Herrschaft über den Satan, er hat die Macht und die Herrschaft über die Sünde und er hat die Vollmacht darüber und hat die Macht und Herrschaft über den Sünder. Und in der Art und Weise, wie er auftritt und wie er beschrieben wird, wird uns das deutlich gemacht, dass er diese Herrschaft und dass er diese Vollmacht, dass er diese hat. Das ist im weitesten Sinne der Kontext. Und später wird das Ganze bestätigt, dass er die Macht über den Teufel hat, indem er Dämonen austreibt. Und sie sagen, wir kennen dich, wir wissen. Es wird später uns gesagt, wozu er gekommen ist. Das hat das mit seinem Lehrdienst zu tun. Und dass er die Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben. All das kommt ab Kapitel 1, ab Vers 21. Und wir, wenn Gott schenkt, werden wir auch diese Dinge miteinander betrachten. Das ist der Zusammenhang. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. In vielfältiger Weise wurde er bestätigt. Inwieweit bestätigen diese Verse seine Herrschaft über die Sünde und somit seine Herrschaft auch über den Sündern? Heute möchte ich mit euch die Verse 14 bis 15 anschauen. Nicht alles auf einmal, es ist genug Inhalt und somit, dass es die Zeit nicht sprengt, möchte ich mit euch gerne über die Verse 14 bis 15 sprechen. Ich lese sie noch einmal vor. Nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir finden in diesen zwei Versen einen interessanten Zeitpunkt. Es ist ein interessanter Zeitpunkt. Und nachdem Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte. Das heißt, der öffentliche Lehrdienst begann von Jesus mit der Überlieferung des Johannes und die Gefangensetzung des Johannes und später eben sein Tod. In Kapitel 6 wird dann näher auf diesen Tod eingegangen von Johannes. Aber Jesus beginnt seinen öffentlichen Dienst, nachdem er hört, dass Johannes ins Gefängnis gesetzt worden ist. Matthäus Evangelium Kapitel 4 bestätigt das und er schreibt sogar so, ich möchte euch das kurz vorlesen. Es heißt in Kapitel 4 Matthäus Kapitel 4 Vers 12, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Das heißt, die Reaktion Jesu, er hört, Johannes wird festgesetzt, Johannes wird gefangen genommen und was er macht, er geht nach Galiläa. Was macht er nicht? Er geht nicht ins Gefängnis. Er macht keinen Gefängnisbesuch bei Johannes. Er geht nicht hin und sagt, das ist ungerecht. Er kämpft nicht für Johannes. Er sucht nicht seine Freilassung. Macht er alles gar nicht. Sondern er geht weg. Johannes, derjenige, der ihn vorbereitet hat, der seinen Dienst darin sah, Jesus vorzubereiten, der von ihm sprach und sagt, das ist der Sohn Gottes und ihm die Ehre gab und er wird festgesetzt und Jesus hört das und dass er die Reaktion darauf ist, er geht nach Galiläa. Eine merkwürdige Reaktion, oder? Warum geht er weg? Die Festsetzung des Johannes markiert für Jesus den Beginn seines öffentlichen Lehrdienstes. Eigentlich heißt es, und predigend ging er nach Galiläa. Das heißt, jetzt weiß er, ab diesem Moment, ab der Festsetzung des Johannes, ab der Gefangennahme des Johannes, beginnt sein öffentlicher Lehrdienst. Eine kurze Zeit haben sie sich überlappt. In Judäa, in Jerusalem. Aber jetzt, wo Johannes festgesetzt wird, weiß Jesus, jetzt beginnt, jetzt bricht die Zeit an. Und dann sagt er, die Zeit ist nahe. Nee, die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist erfüllt. Mit der Festsetzung des Johannes hat sich die Zeit erfüllt und dann beginnt er zu predigen und beginnt seinen öffentlichen Dienst. Welche Zeit hat sich erfüllt? Inwieweit ist die Festsetzung oder die Gefangennahme Johannes ein Markenstein oder ein Meilenstein für Jesu, ein klares Zeichen, dass die Zeit sich erfüllt hatte? Johannes der Täufer war der letzte Prophet des Alten Testaments. Er war derjenige, der vom Alten Testament her auf Jesus hingewiesen hat, der ihn vorbereitet hat. Und als er festgenommen wurde, war die Zeit des Alten Testaments endgültig vorbei. Der letzte Prophet, der in dieser Weise auf Jesus predigte und auf Jesus diente, denn alle Propheten, Anfang von Samuel, haben von diesen Tagen geredet, sagt Petrus in der Apostelgeschichte. Und jetzt ist der Letzte da. Und jetzt hat der Letzte seinen Dienst getan. Solange Gott es nicht zugelassen hat, wurde Johannes nicht festgenommen. Konnte keiner ihm seine Hand an ihn anlegen, genauso wie an Jesus Christus selbst. Aber als die Zeit erfüllt war, als die Zeit kam, dass Jesus seinen Dienst beginnen sollte, darf Johannes gehen. Und liebe Geschwister, ihn erleidet das gleiche Schicksal wie auch alle anderen Propheten. Sie sterben für das Zeugnis für Christus. Er wird enthauptet später. Jesus hat das im Matthäus-Evangelium Kapitel 5 gesagt, dass wir uns nicht erschrecken müssen, dass wir durch Leiden das in das Reich Gottes hineingehen sollen und dass wir uns nicht darüber wundern müssen, dass uns genauso ergehen würde, wie allen Propheten auch ergehen würde. Und das ist das Ende, das auch Gott für Johannes bestimmt hat, auch durch Märtyrer, durch sein Leiden für Christus zu sterben. In dem Moment, wo Johannes festgesetzt wird, beginnt eine neue Zeitrechnung. Das Alte ist vergangen, Neues beginnt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Auf diese Zeit warteten alle anderen Propheten. In 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 9 spricht Petrus darüber und sagt, auf die Propheten, die über diese Gnade, die uns gilt, die weissagten darüber, das heißt die Prophezeiten, die haben uns all das gesagt, was Jesus tun wird, was er für uns tun wird, und die sagten, und Petrus sagt, und sie forschten nur, auf was für eine Zeit gilt das. Johannes der Täufer wird gefangen gesetzt und Jesus sagt, jetzt, jetzt ist die Zeit. Von dieser Zeit spricht Paulus im Galaterbrief, als er dann sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist die Zeitenwende. Das ist die Zeit, von dem alle Propheten sprachen und sagen, am Ende der Tage wird geschehen. Am Ende der Tage. Und das ist, hier beginnt, hier bricht diese Zeit an. Die Zeit ist nahe. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass Jesus Christus das Reich Gottes anfängt aufzurichten. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, aber gleich dazu. Interessant dabei ist, dass der Zeitpunkt unmittelbar an den Ort geknüpft ist. Schaut mal mit mir Kapitel 1, Vers 9 nochmal. Da heißt es, und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa. Er kam von Galiläa, von Nazareth und ging an den Jordan. Er ging nach Judäa. Er ging nach Jerusalem. Er ging in die Zentrale, in die Hochburg der damaligen religiösen Schicht. Er ging in das Kernstück des religiösen jüdischen Glaubens. Dann wird er bestätigt vom Vater, bestätigt vom Johannes, bestätigt vom Vater. Er beweist seine Herrschaft über die Sünde, über den Tod, über den Teufel durch die Versuchung. Und das war an den Ausläufern des Jordans, das war auch Judäa. Dann wird Johannes festgesetzt und jetzt beginnt's. Und jetzt kehrt er sofort zurück nach Galiläa. Warum? Hier wird uns zweimal Galiläa gesagt. Schaut mal, Vers 14. Beide Abschnitte beginnen mit diesem Ort. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Vers 16. Und als er am See von Galiläa entlang ging. So, der See Galiläa, was ist das für ein See? Genezareth. Er hat verschiedene Namen. Tiberius und der hebräische Name Nazareth kommt eigentlich, Genezareth kommt von der Form der Harfe, weil das See aussieht wie eine Harfe. Aber das später zu den nächsten Abschnitt. Aber hier wiederum, er hätte auch sagen, er ging am See Genezareth, aber er sagt an dem See Galiläa. Warum? Weil der Ort entscheidend ist. Weil der Ort eine Erfüllung ist. Der Ort Erfüllung der Prophetie, das, was jetzt gerade geschieht, ist, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mit mir ins Jesaja-Buch, ins Jesaja-Evangelium, in Kapitel 8. Für die Bibelstunde besuchen, das ist mittlerweile bekannt. In Jesaja, Kapitel 8, Vers 23. Da heißt es, doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulun und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans und den Kreis der Nationen zu Ehren. Es bleibt nicht dunkel, das Land Naphtali in das Land Sebulun. Und wie wird das genannt? Es ist das Land der Nationen. Was ist dieses Land Naphtali und Land Sebulun? Das ist Galiläa. Wenn wir ins Matthäus-Evangelium hineinschauen, dann sehen wir, dass Matthäus genau so das auslegt. Matthäus Kapitel 4 noch einmal. Ab Vers 12. Als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa und verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulun und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, der sagt, Land Sebulun und Land Naphtali, gelegen an dem See hin, jenseits des Jordans, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat großes Licht gesehen. Und denen, die im Land im Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Die neue Zeitwendung beginnt. Das Alte ist vergangen. Das Alte Testament hat ihr Ende gefunden. Und ab jetzt beginnt das Neue, nämlich die Nationen dürfen das Licht sehen. Und Galiläa ist ein Bild. Galiläa ist ein Symbol. Das galt als die Randprovinz, Randstück Land von Jerusalem oder von den Juden. Und das war ein Heidenland. Und das galt als das Heidenland. Mischvolk lebte unter anderem da übrigens auch. Und Gott sagt, da beginnt in dem Moment, wo diesem Land Licht aufgeht, wo Licht da aufleuchtet, dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Das Licht kommt zu den Nationen. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus nach Galiläa geht, sagt er ganz bewusst, hier beginnt jetzt eine neue Zeitrechnung an. Um was geht's? Was für eine neue Zeitrechnung? Er verkündigt das. Jesus kommt und dann heißt es, und er ging nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Liebe Geschwister, lasst mich ganz kurz etwas nebenbei sagen. Ich denke, was sehr eigentlich offensichtlich ist, aber trotzdem nicht immer klar. Jesus kam, um was zu tun? Zu predigen. Er kam, um zu predigen. Er kam nicht, um die Kultur zu verändern. Er kam nicht, um die Kultur zu adoptieren. Er kam auch nicht, um die soziale Not der Menschheit zu begegnen. Er kam auch nicht als eine Zusatzkrankenversicherung für ihre Krankheiten. Darum kam er auch nicht. Er kam in diese Welt, um zu predigen. Das ist sein Auftrag und das ist seine Berufung gewesen. Das war sein Dienst, predigen. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 35. Kapitel 1, Vers 35. Und frühen Morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging von dort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in den benachbarten Marktflächen gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Das ist seine Berufung. Ich muss predigen, ich muss verkündigen. Dazu bin ich gekommen und dazu muss ich überall hingehen, um das zu tun. Und das Er, der wahre Sohn ist, derjenige, der das Evangelium bringt, die Autorität über die Sünde, Tod und Teufel hat, um es zu beweisen, dass er ist. Was macht er? Er treibt die Dämonen aus. Das heißt, er zeigt, ich habe diese Herrschaft darüber. Ich habe die Herrschaft darüber. Jesus kommt und das Erste, was wir festhalten, er predigt. Er predigt. Nicht in erster Linie, er dient, er predigt. Die Taten und Wunder Jesu sollen bestätigen, wer er ist. Das ist grundlegend und wichtig. Und was predigt er? Das Evangelium Gottes. Er predigt nicht sein eigenes Evangelium. Er predigt nicht das Evangelium von Menschen. Er predigt nur das, was Gott ihm gegeben hat. An wie vielen Stellen hat er das gesagt? Ich sage nichts von mir aus. Ich sage nur das, was mein Vater mir sagt, dass ich sagen soll. Das ist der Dienst des Predigens. Nicht meine eigenen Gedanken zu den Dingen, die ich denke, dass sie richtig sind. Nicht meine eigenen Gedanken, Überlegungen über die Schrift. Nicht meine eigenen Gedanken, Überlegungen zu den Dingen dieser Welt, die passieren. Das ist nicht die Botschaft, das ist nicht der Auftrag. Jesus predigt und es gibt der Inhalt der Predigt, ist das Evangelium Gottes. Das heißt, die gute Nachricht, die Gott gibt. Jesus predigt das Evangelium Gottes. Es ist sein Evangelium. Und wir haben keinen anderen Auftrag, ebenfalls, wenn Jesus es nicht hat, wir auch nicht. Darum sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 4, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir predigen Christus. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Botschaft. Der Predigt ist Christus. Viele werden es mögen, noch viel mehr werden es nicht mögen. Aber wir haben keinen anderen Auftrag, wir haben keine andere Wahl, als Christus zu predigen und ihn als gekreuzigt. Jesus kommt und predigt, predigt das Evangelium Gottes. Denn das ist der Weg, wie Gott sein Reich aufrichtet. Auf keinem anderen Weg wird er das Reich aufrichten, als nur durch die Predigt. In 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21, sagt Paulus Folgendes. Auch diese Stelle ist uns, hoffe ich, bekannt. Ich bin mir sicher. Aber die ist klar und ernst. Vers 21, Kapitel 1, sagt Paulus Folgendes. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Der Weg, wie Gott rettet, ist Predigt. Und zwar die Predigt von dem Evangelium. Was das Evangelium ist, werde ich in den verbleibenden paar Minuten uns noch erklären. Und wer dieser Predigt glaubt, wer umdenkt, wer Buße tut, das heißt, wer einsieht, ich habe vorher so gedacht, aber das ist nicht richtig, ich denke um, ich drehe mich um, es gibt eine Sinnesänderung, wer umdenkt und dieser neuen Botschaft, diesem Evangelium Gottes glaubt, der wird ein Kind des Reiches Gottes, der wird gerettet werden. Jesus beginnt und verkündigt und sagt, es muss ein Umdenken geben. Es muss ein Umdenken geben, eine Buße geben und ein Glauben an das Evangelium Gottes. Wer der guten Botschaft Gottes nicht glaubt, wird verloren gehen. Und nicht, wer das tut oder das nicht tut. Die Buße, um die es hier geht, zu der Jesus hier aufruft, ist nicht Werk. Die Buße, die auch zu der aufruft, ist Umdenken. Es ist eine Hinwendung vom Werk zum Glauben. Wer Buße tut und dann anfängt zu glauben, der wird gerettet werden. So der Weg, wie Gott, wie Jesus das Reich Gottes aufrichtet, ist durch die Predigt. Das ist ein Werkzeug. Die Predigt vom Evangelium, nicht irgendeine Predigt, nicht über irgendetwas, sondern die Predigt des Evangeliums. Und jetzt kommen wir zu dem Kernstück, zu dem, was eigentlich mir heute sehr auf dem Herzen liegt. Was ist das Evangelium? Was ist dein Verständnis und mein Verständnis vom Evangelium? Was ist, wenn du an das Evangelium denkst, was ist die gute Nachricht darin? Es ist das Evangelium, das Gott gibt. Das heißt, Gott gibt uns eine gute Nachricht. Er teilt uns eine gute Nachricht mit. Was ist diese gute Nachricht? Jesus sagt Folgendes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt. Das ist das Erste. Das heißt, müssen wir noch warten? Nein. Die Zeit ist erfüllt. Es ist jetzt. Die gute Nachricht, ihr müsst nicht mehr warten. Die Propheten forschten auf welche Zeit, wann. Zu Daniel sagt der Engel, Daniel, versiegle es, denn es ist auf eine spätere Zeit. Es ist jetzt nicht für jetzt. Oh Mann, wieso nicht für jetzt? Für später hat Gott beschlossen. Also müssen wir warten. Die gute Nachricht ist, jetzt beginnt es. Was? Was steht vor der Tür? Was ist denn jetzt, was soll jetzt beginnen? Hier heißt es, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Er predigt das Evangelium und sagt was? Die Zeit ist nahe, dass das Reich Gottes beginnt. Die Zeit ist nahe, dass das Reich Gottes beginnt. Darum habe ich vorhin gesagt, das Evangelium hat was mit dem Reich Gottes zu tun. Es hat was mit dem Reich Gottes zu tun. Das hat was mit dem Verständnis vom Reich Gottes zu tun. Und es bedarf eine Buße und eines Umdenkens vom Reich Gottes. Bevor wir jetzt weitergehen, was hatten die Juden für ein Verständnis vom Reich Gottes, als Jesus das da sagte und predigte? Was weckte in ihnen automatisch welche Hoffnung? Oh, dann wird Jesus sich auf den Thron Davids setzen, die Römer vertreiben, einen weltweiten Frieden aufrichten Und Jerusalem wird über die ganze Welt herrschen und auf der ganzen Welt wird Frieden sein und die ganze Welt wird voller Erkenntnis des Herrn sein. Jetzt beginnt's. Und viele sind darum ihm nachgelaufen. Und nicht wenige haben gesagt, oh Jesus, wenn es jetzt gleich losgeht, darf ich zu Rechten und zu Linken sitzen? Und ich glaube, dass ein Grund neben dem, oder ein Grund, oder ein neben der Habsucht von Judas, war, dass seine Enttäuschung darüber, dass er nicht das buchstäbliche Reich jetzt gleich erben kann, warum Jesus verraten hat. Er hat sich das ganz anders alles vorgestellt. Die Juden haben sich das anders vorgestellt, als er nach Jerusalem einzog. Haben sie gesagt, jetzt geht's los. Aber es ging nicht los. Haben sie ihn also gekreuzigt. Jesus sagt, es bedarf einer Buße in Bezug auf das Verständnis der guten Nachricht Gottes. Es bedarf eines Umdenkens in Bezug auf das Verständnis, wie Gott sein Reich aufrichtet. Was das bedeutet, das ist Evangelium. Das ist eine gute Nachricht. Ich möchte ein paar Minuten darüber mit euch nachdenken. Erstens, das Evangelium ist gleich die Herrschaft Gottes. Und das predigte Jesus permanent und das predigten die Apostel permanent. Sie predigten das Reich. Schaut mal mit mir ein paar Stellen nur als, geht mal mit mir kurz ins Matthäus-Evangelium wieder zurück. Matthäus Kapitel 3. Nee, Kapitel 5. Matthäus Evangelium Kapitel 5. Die berühmte Bergpredigt, oder? Jesus sagt, beginnt die Bergpredigt mit der Glückseligpreisung und die erste, die er nennt, ist folgendes. Und er tat seinen Mund auf, Vers 2, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich Gottes. Jesus beginnt mit der guten Nachricht, mit der Glückseligpreisung und er spricht darüber, wer arm im Geist ist, das heißt nicht, wer dumm ist, das ist nicht der Punkt, sondern wer bankrott ist, wer geistlich pleite ist, wer zugibt, ich kann es aus meiner eigenen Kraft nicht, der kriegt was? Das Reich Gottes geerbt. Er wird ein Kind des Reiches. Die gute Nachricht, das Evangelium, ist geknüpft an das Reich Gottes. Das Gleiche sagt er in Kapitel 5, Vers 19. Er sagt, wenn die Gerechtigkeit, die wir haben, nicht besser ist als der Schriftgelehrten und Pharisäer, werden wir das Reich Gottes nicht hineingehen. Ab Vers 19. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so den Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer weit übertrifft, so wird ihr keineswegs in das Reich Himmel hineinkommen. Wer kann besser sein wie die Schriftgelehrten und Pharisäer von der Frömmigkeit her? Die haben sich angestrengt, ja, wir kriegen es mehr. Was Jesus sagt, er sagt, wenn Gott euch, wenn ihr nicht begreift, dass eure Gerechtigkeit weit höher ist, und die kann nur ich euch schenken, das ist die Botschaft, die dann später kommt, dann kommt ihr nicht hinein. Wohin? In das Reich der Himmel, in das Reich Gottes. Gerettet sein bedeutet in das Reich der Himmel hineinkommen. Das Evangelium hängt mit dem Reich Gottes zusammen. Von Anfang an heißt Evangelium das Reich Gottes. Jesus beginnt und sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Wir brauchen ein klares Verständnis vom Reich Gottes. Wir brauchen ein klares Verständnis vom Reich Gottes. In Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Gleichnisse. Um was dreht sich in den allen Gleichnissen, die Jesus lehrt? Wie beginnt er? Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Das Reich Gott gleicht einem Mann. Das Reich Gottes ist wie? Er erklärt uns das Evangelium, indem er über das Reich Gottes spricht. Permanent. Alle Gleichnisse drehen sich um das Reich. Wer kommt in das Reich? Wer hat Anteil an dem Reich? Was sind die Maßstäbe des Reiches? Wie lebt man in diesem Reich? Es geht um das Reich. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, finden wir die Nikodemus-Geschichte. Nikodemus kommt und sagt, Jesus, ich will ein paar Dinge von dir wissen. Ich will verstehen, was du sagst. Und was sagt Jesus zu ihm? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt Glaube an Jesus und Wiedergeburt, Kommen des Heiligen Geistes, hat was mit dem Erkennen und mit dem Verständnis des Reiches Gottes zu tun. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, kannst du dieses Reich nicht sehen. Ich will etwas vorgreifen. Warum denn nicht? Weil es nicht von dieser Welt ist. Weil dieses Reich geistlich ist und nicht irdisch. Denn sonst hätte das sehen können, der Nikodemus. Er hätte sehen können, wie die Römer vertrieben worden sind. Er hätte sehen können, wie der Jesus sich auf den Thron setzen könnte. Er hätte sehen können, wie die alle Nationen strömen zu ihm. Er könnte das alles sehen, wenn es irdisch und von dieser Welt wäre. Aber dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich. Wir sind in ich möchte euch kurz einladen, in die Apostelgeschichte jetzt zu gehen. Johannes Kapitel 3 übrigens, könnt ihr dann das nachlesen, dass Jesus sagt, wenn du nicht geboren wirst aus Wasser und Geist, kommst du auch nicht mal hinein in dieses Reich. Wiedergeburt ist an das Reich Gottes geknüpft. Reich Gottes an die Wiedergeburt geknüpft. Das kann man nicht trennen, das darf man nicht trennen. Die Apostel predigten, Jesus predigte, Apostelgeschichte 1. Ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sie 40 Tage hindurch von ihnen sich sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Jesus unterwies sie 40 Tage nach der Auferstehung. Über was redet er die ganze Zeit? Über das Reich. Und darum sagt er Folgendes, oder darum heißt es ab Vers 6, die Jünger, die machen sich jetzt darüber Gedanken über dieses Reich und die sagen Folgendes. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Was haben sie für ein Verständnis? Wem gilt das Reich? Israel. Was haben sie für ein Verständnis vom Reich? National. Was haben sie für ein Verständnis vom Reich? Irdisch. In dieser Welt stellst du das wieder her für Israel? Das ist ihr Verständnis. Und die Apostelgeschichte geht jetzt durch und zeigt uns, wie Jesus sie ihnen durch Zeichen und Wunder zeigt. Freunde, das Reich Gottes ist nicht nur für Israel. Es ist bis ans Ende der Welt. Schaut mal Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, ja, in Jerusalem, auch in Judäa, auch Samaria, auch bis ans Ende der Welt. Das Reich Gottes wird gebaut und ausgebreitet von Jerusalem, nicht nur für Juden, Freunde, für alle Nationen. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Botschaft. Und das predigten die Aposteln, das lehrten die Aposteln. Sie verkündigten, das Reich Gottes hat angefangen. Und es breitet sich aus. Und wenn du glaubst und wiedergeboren wirst, den Geist bekommst, hast du Anteil an diesem Reich. Bist du ein Bürger dieses Reichs. Du kriegst einen neuen Ausweis und bist nicht mehr ein Bürger dieser Welt. Schaut mal in Kapitel 13, was Paulus macht. Ich glaube, das ist Kapitel 13, wenn ich mich nicht täusche. 14. Hier bekommen wir einen Einblick in den Dienst von Apostel Paulus. Kapitel 14 heißt Folgendes. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigten und viele zu Jüngern gemacht hatten, also die verkündigen das Evangelium, Jünger kommen, Jünger werden gemacht, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das Thema ist das Reich Gottes. Die Jünger werden ausgerichtet und gelehrt. Wie kommt man in dieses Reich hinein? Das Gleiche findet ihr in Kapitel 20. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Paulus holt die Ältesten zurück, ab Vers 25 holt die Ältesten aus Ephesus und will ihnen sagen, er wird sie nicht mehr sehen, das ist das letzte Mal. Und dann sagt er Folgendes, schaut mal ab Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Was war die Botschaft von Paulus? Das Reich Gottes. Er predigte das Reich Gottes. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das so penetrant wiederhole. Ich werde es gleich sagen. Als letztes Apostelgeschichte, Kapitel 28. Ich fasse das so zusammen. Ab Vers 23, Paulus ist in Rom. Paulus ist in Rom in eine Wohnung, er ist gefangen genommen und er hat die Möglichkeit, dort Bibelstunden zu halten. Ab Vers 23 heißt es Folgendes. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Er predigt in was? Das Reich Gottes. Und er bezeugt in wie? Und suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem Gesetz des Mose als auch dessen die Propheten. Er erklärt ihnen die gute Nachricht, die gute Botschaft über das Reich Gottes. Das hat was mit Jesus zu tun, und zwar von dem Jesus, von dem im Alten Testament schon vorher verkündigt worden ist. Von dem Sohn Gottes, der auf dem Thron sitzen wird. Von dem Sohn, der der wahre Davidit ist. Von dem, der Könige, König aller Könige sein wird. Wo er geboren wird, wie er geboren wird. Wo er herrschen wird, wie er herrschen wird. Wie er sein Reich aufrichten wird. Und Paulus sagt, Freunde, das Königreich ist da. Der König ist da. Nee, wir warten noch auf unseren Messias. Wir warten noch auf unseren König. Und er sagt, der König ist da. Er wurde bestätigt als König. Er wurde beglaubigt als König. Und er sitzt und zu Rechten Gottes und regiert. Dem Himmel ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das versucht er zu überzeugen. Ab Vers 31. Sie glauben übrigens das nicht. Doch, das lese ich vielleicht. Ab Vers 25. Als sie aber nun unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geht hin zu diesem Volk und spricht, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, träge. Und mit den Ohren haben sie es schwer gehört und mit ihren Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, also Buße tun und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes, diese Rettung Gottes, diese gute Nachricht Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Er aber blieb einige Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die des Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Ich denke, die Stellen müssen reichen. Das Evangelium, die Predigt Jesu, die Predigt der Apostel war das Reich Gottes. Und das hat was mit Christus zu tun. Warum? Ist es nicht so, dass das Reich Gottes irgendwo mal kommen wird? Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er dieses Reich aufrichten. Und dann wird er auf den Thron sich setzen. Und dann wird er regieren. Und dann werden die Nationen kommen. Und dann wird er alle Feinde besiegen. Wann beginnt das Reich Gottes? Was sagt Jesus? Kapitel 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist was? Nahe. Nicht spät, nahe. Es ist vor der Tür. Es ist kurz davor. Was meint er damit? Wann beginnt das Reich Gottes? Oder ich frage andersrum. Ja, wann hat es begonnen? Das Reich Gottes hat begonnen, als Jesus auf diese Welt gekommen ist und den Teufel überwunden hat. Und da sagte er, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Da, wo der König ist, da ist das Reich. Da, wo die Herrschaft ist, da ist das Reich. Denn Reich Gottes bedeutet Herrschaft Gottes. Und worin sieht man, dass Jesus regiert? Er hat über wen geherrscht? Über den Satan, über den Teufel. Da ist Herrschaft. Wann hat er den Teufel den Todesstoß versetzt? Wann hat er ihn letztendlich besiegt? Am Kreuz von Golgatha. Und er sprach, es ist vollbracht. Und wenn er sagt, die Zeit ist nahe, wisst ihr, wie lange es noch gedauert hat? Knappe 3 Jahre. Und dann ist er gestorben, auferstanden, hat sich zu der Rechten Gottes gesetzt und ihm wurde alles unter seine Füße getan. Und er wurde bestätigt als Gottes Sohn, als König der Könige, dem alle Macht gegeben ist. Dann hat das Reich Gottes angefangen. Darf ich euch das zeigen? Geht mal mit mir in die Offenbarung. Auch eins berühmten Kapitel 12. Darf ich euch das kurz zeigen? Eigentlich nicht schlecht, einfach hinten aufschlagen und dann finden wir es schneller. Kapitel 12 beschreibt uns ein Zeichen. Israel ist schwanger, Kapitel 12, Vers 1 bis 2, und liegt in Geburtswehen, um ein Kind zu bekommen. Wird beschrieben mit 12 Sternen und so weiter. Dann sehen wir ein anderes Zeichen. Das ist ein Drache, will dieses Kind töten. Das ist der Teufel. Das ist die Weihnachtsgeschichte, als Jesus zur Welt kommt und der Teufel Herodes missbraucht und seine Soldaten, um Kindermord zu begehen. Jesus aber wird gerettet. Und dann wird in einer kompakten Weise die Himmel, also Menschwerdung, Himmelfahrt und Sitzen zu rechten Thrones beschrieben. Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit seinem eisernen Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Das ist Himmelfahrt Jesu. Und er hat sich auf diesen Thron gesetzt. Und was ist die Reaktion? Was ist die Folge, dass Jesus gestorben, auferstanden ist und im Himmel angekommen ist? Wen hat er als erstes rausgeschmissen aus dem Himmel? Den Satan, den Teufel, die alte Schlange, den Drachen. Denn er hat ihn besiegt. Schaut mal ab Vers 7. Das ist die Folge des Sitzens zu Rechten Gottes. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte mit seinen Engeln. Und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Wo ist er nicht mehr? Im Himmel. Wo ist er jetzt? Auf der Erde, okay? Und jetzt hört man, was jetzt heißt. Hier heißt, er wurde auf der Erde geworfen. Und jetzt schaut man, was Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Achtet darauf, gekommen. Wir können übersetzen, es hat begonnen, noch nicht vollendet. Zur Vollendung in 1-2 Minuten, hoffe ich, werde ich euch das lesen. Es ist noch nicht vollendet. Es ist gekommen. Es hat angefangen mit dem Sieg Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Der hat eigentlich begonnen mit dem Widerstehen des Satans in der Wüste. Und mit dem Sieg hat das Reich Gottes begonnen. Und Jesus sagt, tut Buße. Jetzt, es beginnt gleich so, tut Buße, damit ihr Anteil an diesem Reich habt. Es geht gleich los. Johannes hat sie vorbereitet. Jesus bereitet sie vor. Es geht gleich los. Wenn ihr nicht Buße tut, habt ihr keinen Anteil an diesem Reich. Dann sind wir in der Welt, gell? Und wer ist dann über uns? Oh. Das Reich Gottes ist nahe, ist gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, Vergangenheitsform. Und sie haben ihn überwunden. Wie? Wie überwindet man den Teufel und sein Reich und kommt in dieses Reich hinein? Schaut mal. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes, weil sie glauben an die Erlösung in Jesus Christus. Und wegen des Wortes des Zeugnisses, weil sie glauben dem Evangelium. Und wegen der Worte ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Dadurch haben sie sich als echt erwiesen, weil sie durch Leiden festgehalten haben an diesem Zeugnis, an diesem Jesus, an seinem Blut. So, die Herrschaft Gottes, die gute Nachricht. Gott hat seine Herrschaft angetreten. Er hat den Teufel besiegt. Das ist die gute Nachricht. Weil das ist die Grundlage dafür, dass du befreit werden kannst von der Macht des Sünde, Todes und des Todes und des Teufels. Das ist der Grund, warum du gerettet werden kannst, weil er den Teufel besiegt hat. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Wann beginnt es? Mit dem Kommen Jesu. Mit seinem Kommen, Sterben und Auferstehen. Und dieses Reich beginnt nicht so, wie manche denken, es kommt dann bam und die alle werden sehen. Was sagt Jesus über, wie das Reich kommt? Was lehrt er in den Gleichnissen? Wir werden jetzt sie nicht lesen aus Zeitgründen, aber nehmen wir mal Matthäus 13. Was sagt er? Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn. Das ist das kleinste unter allen Körnern. Es beginnt unscheinbar und es wächst und wird ein großer Baum. Das Reich Gottes gleicht einem Sauerteig. Es ein wenig Sauerteig reicht es. Es ist unscheinbar, aber es vermag alles durch zu säuern. Er erklärt, es beginnt sehr klein, unscheinbar, unauffällig, mit ein paar Galiläern, mit ein paar Leuten vom See Genezareth. Und es breitet sich aus in einer großen Herrlichkeit. Und dann sagt er Folgendes, ich lese das euch gern vor, Lukas Kapitel 17. Ich komme gleich zum Schluss. Lukas Kapitel 17. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, ab Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich? Die fragen ihn konkret, wann kommt es, okay? Was sagt er ihnen? Wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Es kommt nicht so, dass es man beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die gute Nachricht, wir müssen nicht warten. Es ist da. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, aber wie? Wir sehen es ja noch nicht. Ja, aber es ist ein geistliches Reich. Es ist kein irdisches Reich. Es ist kein materielles Reich. Es ist kein geopolitisches Reich. Es ist ein himmlisches Reich. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 24, denn Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Darf ich euch eine Frage stellen? Ich weiß, die ist etwas herausfordernd. Wieso glaubt man aber, dass dann irgendwann mal eine Zeit kommt, wo Fleisch und Blut das Reich Gottes aber haben darf? Eine Zeit, wo dann auf dieser Erde dann dieses Reich so buchstäblich für 1000 Jahre ausgerichtet wird. Und dann werden Menschen in diesem Reich sein. Wenn Jesus sagt, wenn Paulus sagt, wenn die Schrift sagt, es ist nicht von dieser Welt. Als Pilatus sagt, bist du der König? Sagt er, du sagst es. Und sagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Jünger jetzt hier kämpfen. Die würden Schwerter in die Hände nehmen, weil das ist die Art von diesen Reichen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist kein irdisches, kein politisches, kein materielles Reich. Es ist ein geistliches Reich. Es ist nicht so, dass man sagen kann, hier ist es, da ist es. Es beginnt klein, wächst. Wo wächst es? Wo breitet sich dieses Reich aus? In den Herzen der Menschen. Und je mehr Menschen zum Glauben kommen, umso größer wird das Reich. Denn umso größer wird die Herrschaft Gottes in den Menschen. Und darum was? Tut Buße und glaubt das. Ich schließe so. Peter, ich hoffe, du bereust nicht mehr, die Zeit gegeben zu haben. Offenbarung Kapitel 11 möchte ich euch was zeigen. Darf ich euch zwei Stellen zeigen? Darf ich das? Damit ich nach Hause gehen kann und meine Argumentation dargebracht habe. Darf ich zwei Stellen euch zeigen? Die erste Stelle ist hier, und zwar in Kapitel 11 in der Offenbarung. Eigentlich beginnt es ab Kapitel 10, ab Vers 7 heißt Folgendes. Der Engel sagt, Johannes sagt, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet, wie er seinen eigenen Knechten und den Propheten als gute Botschaft verkündigt hat. Okay? Wenn der letzte Engel posaunen wird, wird die gute Nachricht vollendet werden. Vollendet. Nicht beginnt sie erst, vollendet. Fertig werden. Und wann? Bei dem Blasen des letzten Engels der Posaune. Dann ist das Ende. Dann gibt es keine Zeit und Fristen mehr. Dann war es das. Und jetzt schaut mal Kapitel 11, Vers 15. Jetzt wird uns dieses Ende vorgestellt. Und der siebte Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen im Himmel. Die sprachen, das Reich der Welt ist unserem Herrn und seines Christus geworden. Vorhin haben wir gelesen, es hat begonnen und mit der letzten Posaune, was passiert? Es wird vollendet. Was bedeutet das? Wenn Jesus kommt, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit, dann wird er nicht ein Reich erst aufrichten, er wird es vollenden. Ich lese euch, das ist die zweite Stelle, 1. Korinther 15. Und ich denke, es ist so klar, es ist so klar. 1. Korinther 15, ab Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. So, es gibt eine Ordnung in der Auferstehung. Und dann heißt es, Erstling Christus. Die erste Auferstehung ist Jesus. So dann die, die Christus angehören. Wer sind sie? Die Gläubigen. Das ist die Auferstehung, auf die wir warten dann. Und was ist danach? Jetzt wäre eine gute Gelegenheit von Paulus zu sagen, und dann das tausendjährige Reich. Wäre optimal. Also wenn es eine Gelegenheit und ein Punkt, dann wäre es hier echt wichtig, es zu wissen. Schaut mal, was er sagt. Welche Christus gehören? Bei seiner Ankunft. Dann das Ende. Dann das Ende. Was ist das Ende? Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Warum übergibt es? Weil er es fertiggestellt hat. Wenn Jesus kommt, wird er das Reich, das er aufgebaut hat, ein geistliches Reich, dem Vater geben. Dann heißt das, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Wisst ihr, was es bedeutet, die Herrschaft Jesu? Als Jesus auf diese Welt kam, begann er was? Alles unter seine Füße zu treten. Den ersten Sieg hat er errungen in der Wüste, um zu demonstrieren, ich bin der König der Könige, ich bin der Sohn Gottes. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und er wird so lange herrschen, bis der letzte Feind unter seine Füße getan hat. Was ist der letzte Feind? Der Tod. Und wenn er das alles vollbracht hat, das heißt, wenn er alle anderen Mächte und Gewalten, ob wirtschaftliche oder politische, wenn all das, er wird es richten, er wird es kommen und das alles vernichten. Diese Welt wird er vernichten. Der Himmel wird vergehen, die Erde wird vergehen. Und dann wird er einen neuen Himmel und neue Erde aufrichten. Wenn er kommen wird, dann wird etwas Neues geschehen. Neue Himmel, neue Erde. Dann gibt er dem Papa das Reich, die Braut, die Gemeinde, und sagt, fertig. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Nicht nachdem, bis. Das heißt, jetzt regiert Jesus. Dann mag vielleicht der andere und eine sagen, ja, aber Willi, ja, guck dich doch mal um. Isis und all das, wo ist das? Was würde der Hebräerbriefschreiber sagen, Kapitel 2? Jetzt sehen wir es noch nicht mit unseren Augen. Das heißt nicht, dass es nicht ist. Weil seine Herrschaft eine geistliche ist, eine himmlische ist. Und er bringt gerade alle seine Feinde unter seine Füße. Jesus kommt von Galiläa. Er kommt und sagt, die Zeit ist nah. Jetzt beginnt gleich das Reich. Tut Buße. Dass er wirklich dieser König ist, wurde bestätigt. Ich weiß nicht, für mich ist das eine gute Nachricht. Ich hoffe so sehr, dass es für euch nicht zum Anstoß, sondern auch zu einer guten Nachricht ist. Dass Jesus regiert, dass Jesus siegt. Inmitten dieser Welt ist das unsere gute Nachricht. Das ist Licht in der Finsternis. Das ist Advent. Das ist Weihnachten und Himmelfahrt und Ostern, alles zusammen. Jesus ist der Sieger. Amen.